Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In Demokratien hat Passivität keinen guten Ruf. So beginnt ein Aufsatz des niederländischen Historikers Wim de Jong. Und der steht in einem Sammelband mit dem Titel Zwischen Handeln und Nichthandeln, Unterlassungspraktiken in der europäischen Moderne. Es ist der Versuch, Passivität, Schweigen, Enthaltsamkeit als politische Mittel, wenn nicht zu rehabilitieren, so doch unvoreingenommen zu betrachten. Darüber spreche ich jetzt mit dem Herausgeber und Mitautor Theo Jung. Guten Morgen, Herr Jung.
Guten Morgen.
An der Schnittstelle, ich zitiere mal aus Ihrem Vorwort, an der Schnittstelle zwischen Aktivität und Inaktivität begegnet uns ein Phänomen mit paradoxen Zügen, ein Handeln, das zugleich keines ist und eine Form der Negativität, die nicht nichts ist. Mein Gott, wovon reden Sie, von Handeln oder von Nichthandeln?
Ja, unser Anliegen in diesem Band ist es nun gerade, diese Schnittstelle in den Blick zu nehmen. Also diese Überschneidung zwischen Aktivität und Passivität, die darin liegen, dass es in bestimmten Fällen so ist, dass wenn man nichts tut, dass da eben nicht nichts entsteht, sondern dass daraus gerade ganz besondere Wirkungen und auch gesellschaftliche Konflikte ausgelöst werden können. Dieses Phänomen in den Blick zu nehmen, heißt also darüber nachzudenken, was dieses Nicht beim Nichthandeln eigentlich heißt. Und deswegen sage ich in diesem etwas verschachtelten Satz dann auch, dass das eben nicht nichts ist, sondern dass sich da ein Spannungsmoment zur Aktivität drin befindet.
Da gibt es einen ganz berühmten Satz, der auch in dem Reader vorkommt von Paul Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren, das umreißt es ja.
Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man eben, wenn man in einer kommunikativen Situation ist, dass auch wenn man sich enthält, wenn man schweigt, wenn man versucht, sich aus dieser Kommunikation zu entfernen, dass das selbst wieder als Signal gewertet wird.
Sie haben quasi einen neuen Terminus erfunden, indem Sie nicht vom Nicht-Handeln oder Nicht-Bindestrich-Handeln, sondern Nicht-Schrägstrich-Handeln schreiben die ganze Zeit im Buch. Das ist eben so ein Schwebezustand.
Sicher, ja. Also damit möchte ich in diesem Band und möchten die Beiträgerinnen und Beiträger darauf hinweisen, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen nicht handeln in dem Sinne, dass tatsächlich nichts passiert, und dem Nichthandeln als beispielsweise Unterlassung, wo sehr wohl etwas passiert, indem man aber nichts tut. Und das in den Griff zu bekommen, diese Differenz zwischen diesen beiden Ebenen, dafür haben wir diese etwas merkwürdige Schrägstrich-Formulierung gewählt.
Werden wir doch mal konkret. Einer der ersten Aufsätze ist von der Historikerin Hedwig Richter. Da geht es um den Nichtwähler, ein großes Thema auch heutzutage im 19. Jahrhundert. Und ich staune, das Nichtwählen war die verbreitete Praxis.
Ja, das ist wirklich ein ziemlich erstaunliches Ergebnis dieses Aufsatzes, wo gezeigt wird, dass in einer Zeit, in der das Wahlrecht ja noch nicht allgemein war, sondern sehr beschränkt und gerade im frühen 19. Jahrhundert wirklich extrem beschränkt, dass auch in solchen Konstellationen die Wahlbeteiligung nicht hoch war, sondern eher so, wie wir sie heute auch in der Bundesrepublik Deutschland kennen, oder auch noch geringer. Und das bringt Frau Richter dann auch zu der These, dass man sich die Demokratisierungsgeschichte, diese Geschichte der Ausbreitung des Wahlrechts, vielleicht auch nochmal unter einem anderen Aspekt anschauen sollte. Dass das eben nicht immer darum ging, dass Leute sehr gerne wählen wollten, dass ihnen das aber nicht zugestanden wurde und dass das nur nach und nach erkämpft wurde. Sondern sie meint sogar, dass das in großen Teilen des 19. Jahrhunderts eher ein Elitenprojekt war, dass das von oben sozusagen erwünscht war, dass Leute sich an der Wahl beteiligen, dass die Wählerinnen und Wähler, also im 19. Jahrhundert sind es ja nur Wähler, darauf aber ganz oft gar keine Lust hatten und dass die dazu wirklich bewegt werden mussten.
Wir finden in diesem Fall ja bei Nichtwählern ganz oft, dass Nichthandeln oder Nicht-Schrägstrich-Handeln unmoralisch ist. Das ist aber eigentlich keine richtige Kategorie dafür, oder?
In manchen Fällen kann man das so definitiv sehen. Also wenn es sozusagen eine gewisse Pflicht gibt zu handeln, das Rechtssystem zeigt das beispielsweise, dann kann man sehr wohl davon reden, dass Nichthandeln in dem Falle unmoralisch ist. Aber ich denke, diese speziellen Fälle werden in unseren alltäglichen Auseinandersetzungen mit dem Nichthandeln zu viel verallgemeinert. Also wir haben wirklich ganz oft das Gefühl, dass Passivität, das Nichthandeln, immer etwas Negatives sein soll, während man gerade auch bei den Nichtwählern sich auch mal die Frage stellen darf, wäre es denn so toll, wenn alle Leute, die sich vielleicht gar nicht für Politik interessieren und davon auch nichts wissen, wenn die wirklich mitwählen würden? Und diese Frage wird in dem Aufsatz von Hedwig Richter auch gestellt.
Nun ist es ja aber so, wenn jemand zum Beispiel jetzt einfach nur schweigt, er ist ein politischer Bürger und er könnte sich äußern zu Problemfeldern und er schweigt, da gibt es diesen uralten mittelalterlichen Satz, qui tacit, consentire videtur. Also wer schweigt, scheint zuzustimmen. Wir interpretieren ja in das Schweigen immer etwas hinein.
So ist es. Ja, also ich denke, eine allgemeine Beobachtung, die in den verschiedenen Aufsätzen immer wieder kommt, ist, dass das Nichthandeln ganz oft nicht so sehr selbst sehr viel auslöst, sondern dass die Reaktionen darauf letztlich die Wirkung sind, die sich daraus entfaltet. Gerade diese Ungreifbarkeit des Nichthandelns sorgt ganz oft dafür, dass da enorme Debatten über seine Bedeutung, auch über seine Legitimität entstehen. Und dieses qui tacit consentire videtur, das ist natürlich eine sehr geläufige Art, das politische Schweigen zu interpretieren, dass man eben sagt, ja, wer schweigt, stimmt zu. Aber es gibt sehr wohl auch andere Möglichkeiten, diese Projektionsfläche zu nutzen.
Nun haben Sie selber auch noch einen Aufsatz aus Ihrem Gebiet, nämlich die französische Geschichte nach der Revolution, nach Napoleon. Und da schreiben Sie über Formen der Akklamationsverweigerung. Und da passiert genau das Gegenteil. Also, es ist ein neuer französischer König da, nachdem Napoleon weg ist. Und das Volk beklatscht ihn nicht. Also, da ist ja keine Zustimmung.
Ganz genau. Also, in einem Kontext, in dem normalerweise Jubel erwartet wird, wie es einfach in den öffentlichen Begegnungen zwischen einem König und seinem Volk natürlich der Fall ist. In einem solchen Kontext kann das Nichthandeln, dieses Schweigen des Volkes, natürlich kriegt eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Stimmung. Und dann wird es eher zu einem Mittel des Protests, ein Signal, was Unmut zum Ausdruck bringt und zum Teil auch eine gewisse Bedrohung vielleicht transportiert, gerade auch vor dem Hintergrund dieser revolutionären Erfahrung, wo ja sozusagen man sehr gut gemerkt hat, dass die städtischen Massen, mit denen der König da auf seinem Balkon konfrontiert ist, dass die sehr wohl auch ein gewisses Gewaltpotenzial repräsentieren.
Aber trotzdem war er erstaunlich ruhig, zumindest in den Beispielen, in denen Sie da das zitieren.
Da sehen wir wieder, dass das immer letztlich eine Deutungsfrage ist. In der Situation, die ich da beschreibe, ist es so, dass das gesamte Umfeld des Königs sehr bestürzt ist über dieses Nicht-Applaudieren, Nicht-Jubeln des Volkes und das alle als ein unglaubliches Problem der Legitimität seiner Herrschaft wahrnehmen, während der König selbst einfach nur denkt, na, ist ja komisch, aber gut, muss ich mir jetzt auch nicht so große Gedanken drüber machen. Das ist ja auch die Tragik dieser Könige der Restaurationszeit, dass die nicht rechtzeitig erkannt haben, was für ein Signal da eigentlich dahinter steckte.
Sehr große Gedanken musste sich Charles Boycott in Irland machen. Das war ein Landadeliger und wir kennen das Wort heute noch, boykottieren, daher kommt es. Was ist mit dem passiert oder was ist dem passiert?
Ja, das war ein Großgrundbesitzer in Irland und er wurde ziemlich attackiert in verschiedenen Medien und irgendwann ist jemandem in dieser irischen Nationalbewegung eingefallen, dass man noch ein anderes Mittel einsetzen könnte, nämlich diesen Boykott. Damit war aber etwas anderes gemeint, als was wir heute darunter verstehen. Das war eigentlich weniger ein Boykott in dem Sinne, dass beispielsweise die Produkte nicht gekauft wurden oder dass irgendwie beispielsweise eine Wahl boykottiert wurde, sondern hier ging es wirklich um die Zerstörung eines sozialen Zusammenhangs. Also es ging darum, ihn tatsächlich sozial zu boykottieren, aus der Gesellschaft herauszunehmen und nicht mehr mit ihm zu kommunizieren. Also das war ein sehr, sehr viel breiterer Boykottbegriff, als wir ihn heute eigentlich kennen.
Und der hat funktioniert. Der ging dann zurück nach England.
Ganz sicher, weil Sie können sich ja vorstellen, wie er sich gefühlt haben musste, als seine ganze Leute nicht mehr mit ihm sprechen wollten und sich von ihm zurückzogen. Wie schlimm das war.
Es gibt, letzte Frage, eine App, die heißt Buycott, also Buy, to Buy, einkaufen. Da können Sie erfahren, wenn Sie den scannen, den Barcode, ob man diese Ware noch kaufen darf oder sie eigentlich boykottieren muss. Ich habe das gestern mir hochgeladen, habe festgestellt, ich muss eine Monatsgebühr von 8 € bezahlen, um meinen Protest auszudrücken. Da dreht sich sozusagen die Sache im Kreis.
Möglicherweise, aber wenn Sie das jetzt also nicht gemacht haben, dann boykottieren Sie möglicherweise diese App wiederum. Sie kommen aus dem Kreis auch selbst, denke ich, nicht raus. Also was bei dieser App natürlich interessant ist, ist, dass sie versucht, Leute dazu zu animieren, beim täglichen Einkauf sehr bewusst mit ihren Kaufoptionen umzugehen und dabei immer wieder daran zu denken, was eigentlich die moralischen Implikationen dieses Kaufmoments eigentlich sind.
Vielen Dank, Theo Jung. Wir sprachen über den von Ihnen herausgegebenen Sammelband Zwischen Handeln und Nichthandeln, Unterlassungspraktiken in der europäischen Moderne. Campus Verlag, 320 Seiten, 39,95 €.